So, vielen Dank, Carsten, und vielen Dank, Karl, dass ihr mir quasi schon die Einleitung vorweggenommen habt. Es soll heute in der Predigt im Prinzip auch darum gehen, ein Zeugnis zu sein. Und ihr habt schon gehört, dass ihr dafür auch schon praktisch ganz gute Möglichkeiten habt, am nächsten Freitag und dann auch in 2 Wochen, wenn wir den Life is More Bus Einsatz haben. Und ich hoffe, dass die Predigt heute euch dazu ermutigt, da dabei zu sein, euch Mut gibt, auch selber ein Zeugnis zu sein an diesen Punkten oder auch in eurem persönlichen Leben. Ich will den Text dafür lesen, den Daniel mir dazu vorgeschlagen hat. Und zwar steht er in Apostelgeschichte 4, ab Vers 1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, als ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten, und Hanas, der hohe Priester, und Kaiphas, und Johannes, und Alexander, und so viele vom hohepriesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden können. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten: Was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nichts fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Also Petrus und Johannes haben vorher an Menschen geheilt. Die sind zum Tempel gegangen und da saß einer, der schon über 40 Jahre alt war und von Geburt an gelähmt war. Und der hat da gebettelt und wollte Geld von ihnen. Und Petrus hat dann gesagt: Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, können wir dir geben. Und haben ihn im Namen von Jesus geheilt. Und das hat natürlich Aufsehen erregt. Da sind ganz viele Menschen da zusammengekommen und wollten wissen, was da passiert ist. Und die Gelegenheit hat Petrus genutzt und hat ihnen gesagt, aus welchem Grund sie das getan haben, auch aus welcher Macht. Und hat ihnen Jesus bezeugt und hat sie dazu aufgerufen, an Jesus zu glauben. Dann sind die Priester und die Sadduzäer gekommen, der Hauptmann des Tempels, denen hat es nicht gefallen, was sie da getan haben. Und sie haben sie erstmal eingesperrt. Und jetzt am nächsten Morgen haben sie sie verhört und wollten wissen, aus welcher Kraft habt ihr das getan. Und Petrus sagt hier in Vers 8, hier in Vers 8 steht, Petrus sprach erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Und Das ist mein erster Punkt, auf den ich kurz eingehen will. Petrus stand da nicht alleine vor denen. Hier steht, dass er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und das hat mich daran erinnert, dass Jesus seinen Jüngern vorher gesagt hat, in Markus 13 steht es, ich will euch das kurz vorlesen, ihr aber seht auf euch selbst, euch werden sie an Gerichte überliefern und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und ihr werdet vor Statthalter und Könige gestellt werden, um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis. Und alle Nationen muss vorher das Evangelium gepredigt werden. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Da musste ich daran denken und fand die Situation so passend, weil genau das ist jetzt eingetroffen. Petrus und Johannes standen vor dem Hohen Rat, mussten sich wegen ihres Glaubens verantworten. Und jetzt sehen wir hier, dass Petrus wirklich auch erfüllt vom Heiligen Geist reden konnte. Jetzt fällt mir das ein klein bisschen schwierig, das direkt auf alle Situationen, in denen wir Zeugnis geben müssen, zu übertragen, weil ich mir da nicht genau sicher bin, ob wir da nicht auch eine gewisse Vorbereitung von uns mit einfließen lassen sollten. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall so, dass der Geist Gottes bei uns ist in jeder Situation, in der wir Zeugnis geben können oder Zeugnis geben dürfen. Und ich denke, wir können auf jeden Fall auch, wie Carsten es vorher schon gesagt hat und auch der Karl im Vorfeld darum bitten, wenn wir in solchen Situationen stehen, dass Gott uns auch in den Situationen dann die Gedanken gibt, dass er mit seinem Heiligen Geist bei uns ist, dass wir den Menschen auch Antwort geben können, dass wir ihnen Zeugnis geben können von unserem Herrn. Weil er eben derjenige ist, der an den Menschen wirkt und es nicht unser Reden ist, das die Leute zu der Einsicht führt. Also ich denke, dass es gut sein kann, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, jetzt auch im Hinblick auf den Büchertisch oder auf den Life is Morbus Einsatz, sich Gedanken zu machen, was für Fragen könnten kommen, was beschäftigt die Leute wohl, mit welchen Fragen könnten sie auf mich zukommen und was könnte ich ihnen antworten, auch was könnte ich von mir persönlich erzählen, wie habe ich Jesus in meinem Leben erlebt, aber auch andererseits mich klar darauf zu verlassen, dass Gott mit seinem Heiligen Geist in der Situation dabei ist und in uns wirkt und dass er uns dann auch die Gedanken gibt und uns darin stärkt. Also ich will euch ermutigen, nicht aus Angst davor, dass ihr vielleicht nicht wisst, was ihr dann sagen sollt, nicht hinzugehen, sondern ich will euch ermutigen, hinzugehen, weil Gottes Geist bei uns ist und er durch uns reden will. Petrus stand jetzt vor dem Hohen Rat und wir wollen uns mal anschauen, wie er jetzt Zeugnis gibt. Ich lese nochmal ab Vers 8. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so soll euch allen kund und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ich fand es ziemlich stark, weil Petrus hier in 4 bis 5 Sätzen Antwort gibt und gleichzeitig auch den Obersten das Evangelium bringt. In 4 bis 5 Sätzen legt er Zeugnis von Jesus Christus ab. Und das ist irgendwie ermutigend für mich und das will ich euch auch sagen als Ermutigung. Ein Zeugnis muss nicht unbedingt ewig lang sein. Ihr müsst nicht halbstündige Diskussionen führen können, sondern manchmal reichen auch einfach ein paar Sätze, wo ihr Zeugnis einfach von dem abgibt, was Gott getan hat in eurem Leben oder wer Gott ist oder einfach in ein paar Sätzen auf eine Frage antwortet, die euch gestellt worden ist. Und was mir daran hier in diesem Zeugnis von Petrus auch noch aufgefallen ist, er hat in diesen paar Sätzen das Evangelium schon mit reingebracht. Und ich habe gemerkt, dass es mir zumindest persönlich oft so geht, wenn ich auf der Arbeit mal die Chance habe, von meinem Glauben was zu erzählen, dann rede ich mit meinen Kollegen über verschiedene Aspekte in der Bibel oder verschiedene Themen, sage ihnen, was so die Herausforderungen für mich sind oder wie ich das verstehe, was da die Bibel dazu sagt. Aber mir fällt es persönlich wirklich schwer, wirklich ihnen das Evangelium zu sagen. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Und ich denke, es ist da eine gewisse Angst vor den Menschen darin, weil ich sie dann eigentlich ganz klar mit konfrontieren muss, dass es auch was mit ihnen zu tun hat. Weil wenn wir über irgendwelche Themen diskutieren, dann stehen sie vielleicht am Ende so da, okay, der Manu denkt halt das und ich denke es halt anders, aber es ist okay, schön zu wissen, was der Manu so gedacht hat. Aber wenn ich ihnen das Evangelium bringe, dann wissen sie, oh, das hat wirklich was mit mir zu tun und von mir ist eine Entscheidung gefordert. Und das fällt mir irgendwie schwer. Und ich finde es schön, dass Petrus das hier quasi schon im 5. Satz erwähnt. Also es ist für ihn im Prinzip das Wichtigste, ihnen das Evangelium zu bringen. Und mir ist da aufgefallen, dass ich das eben ganz selten tue. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten mal so eine Begebenheit gehabt, wo ich mit 2 Kollegen von der Geburtstagsfeier vom Chef heimgefahren bin. Und ich habe dann ein gutes Erlebnis gehabt, weil wir uns wirklich lange auch über den Glauben unterhalten konnten. Wir hatten auch vorher im Hauskreis dafür gebetet, dass ich mit denen auch über den Glauben reden kann. Und das ist dann auch echt so eingetroffen. Aber ich habe gemerkt, dass ich bestimmt 40 Minuten gebraucht habe, bis ich endlich mal zum Evangelium gekommen bin. Ich habe das Evangelium mir erklärt und ich bin dafür dankbar, dass ich da auch den Mut hatte und dass Gott mir da die Gelegenheit geschenkt hat. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich irgendwie was Schwieriges ist, wo ich mich auf jeden Fall auch noch irgendwie befleißigen kann oder wo ich einfach mehr Mut haben darf, ihnen das Evangelium zu bringen, weil ich wirklich denke, dass es das Wichtigste an dem ist, was wir den Leuten vom Glauben sagen können, ist das Evangelium, dass sie wirklich verstehen, was das mit ihnen zu tun hat, dass sie Errettung brauchen. Nachdem Petrus jetzt die Antwort auf die Frage der Obersten gegeben hat, lesen wir mal im Vers 13 weiter, was jetzt die Obersten, wie sie darauf reagieren. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute waren, wunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da will ich mich jetzt auch mal kurz ein paar Minuten mit euch an diesem Vers aufhalten, denn Petrus und Johannes waren in den Augen von den Ältesten ungebildete und ungelehrte Leute. Petrus und Johannes, wie ihr wahrscheinlich wisst, waren eigentlich Fischer von Beruf und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie sehr wahrscheinlich nicht so wie die Obersten die Tora studiert haben. Also eigentlich waren sie ungebildete Leute, kannten sich eigentlich in Gottes Wort gar nicht so gut aus. Und trotzdem sind die Obersten jetzt verwundert über das, was Petrus sagt. Woran hat es gelegen? Ich denke ganz klar daran, dass Petrus und Johannes und auch die anderen Jünger mit Jesus unterwegs waren. Sie waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, haben gesehen, was er getan hat. Jesus hat sie ganz viel gelehrt und sie waren im Prinzip bei ihm zur Schule gegangen. Und für mich steckt darin Aufforderung oder so eine Mahnung auch an mich, dass es wichtig ist, in einer Beziehung zu Jesus zu sein und es nicht so wichtig ist, ein wirklich gebildeter Mann zu sein oder auch sehr viel Bibelwissen zu haben. Jetzt muss ich das natürlich ein bisschen erklären, nicht, dass jemand dann nachher auf mich zukommt und sagt, der Manu hat gesagt, hauptsächlich die Beziehung zu Jesus ist wichtig und Bibellesen ist egal. So habe ich das nicht gemeint. Denn ganz klar ist es so, dass ein Jünger von Jesus ihn besser kennenlernen will. Und wie können wir ihn besser kennenlernen? Ganz klar, indem wir sein Wort lesen, indem er sich offenbart. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen, das das vielleicht noch ein bisschen veranschaulicht, das ich mal schon vor längerer Zeit gehört habe. Und zwar, stellt euch vor, da ist ein Angelverein. Das ist ein Verein, die haben ungefähr 100 Mitglieder. Die haben auch schon fast alle ihren Angelschein gemacht und die treffen sich wöchentlich, sagen wir mal, jeden Sonntag, um über das Angeln zu reden. Die haben ein gutes Buch, in dem ganz viel über das Angeln drinsteht. Und sie tauschen sich darüber aus, was sie da drin gelesen haben, über verschiedene Angeltechniken oder wo man die besten Fische fangen kann, wie man überhaupt gut angeln kann, welche Köder es gibt und so weiter. Aber es geht keiner von ihnen angeln. Und ich fand dieses Bild gut, weil es ganz deutlich den Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis klarstellt. Es bringt uns nichts, wenn wir theoretisch irgendwie Gottes Wort lesen, aber es nicht praktisch umsetzen. Es bringt denjenigen, die im Angelverein sind, nichts, wenn sie theoretisch übers Angeln reden, aber nicht wirklich angeln gehen. Da fängt man keinen Fisch. Und das fand ich hier irgendwie so gut und herausfordernd auf mich, wenn ich wenn ich Zeugnis geben will von Jesus, dann ist es wichtig, dass ich auch das, was ich von ihm erkannt habe, dass ich das auch in meinem Leben praktisch mache, dass ich praktisch mit Jesus zusammenlebe und nicht nur irgendwie ein theoretisches Bibelwissen habe, weil das hatten die Obersten an sich auch. Die hatten zumindest das Alte Testament, die kannten sich da aus. Trotzdem haben die keine Beziehung zu Jesus gehabt. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut dargelegt und jetzt nichts Verkehrtes gesagt. Gut, lesen wir weiter ab Vers 14. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, konnten sie nichts dagegen sagen. Nachdem sie ihnen aber befohlen hatten, aus dem Hohen Rat zu gehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbart, die zu Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit sie nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Die Obersten wollen jetzt gerne, dass die Jünger von Jesus nicht mehr weiter über Jesus reden, weil sie gemerkt haben, was das für eine Auswirkung hat. Und sie wollen ihn drohen und es ihnen verbieten. Aber ich merke auch hier an der Situation, dass sie irgendwie eingeschränkt sind. Sie würden sie vielleicht gerne einsperren oder irgendwie noch mehr tun, damit sie auf keinen Fall darüber reden. Und ich merke darin, dass die Obersten eigentlich nur das tun können, was Gott zulässt, dass sie tun. Das wird auch nochmal deutlich in ein paar Versen später. Petrus und Johannes gehen dann zu der Versammlung und sie beten zusammen um Freimütigkeit und dass Gott ihnen da die Kraft gibt, weiter Zeugnis zu sein. Und da beten sie in Vers 27 im gleichen Kapitel. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israel, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen soll. Die beziehen sich hier auf die Kreuzigung von Jesus und das auch zu diesem Zeitpunkt, obwohl das eine richtig krasse Sache war. Ne? Ich meine, wenn quasi der Anführer dieser Bewegung, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, getötet wird, dann ist das ein richtig schlimmes Ereignis, menschlich gesehen. Und trotzdem sagen die hier oder sehen darin ganz klar, dass es Gottes Hand und Gottes Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Und das ist auch, finde ich, eine Ermutigung für uns als seine Jünger, dass wir in Gottes Hand sind. Wir sind nicht in der Hand der Menschen, auch wenn es manchmal so aussieht, als würden sie dann über unser Leben bestimmen oder keine Ahnung, uns auslachen, uns irgendwas verbieten, wegen unseres Glaubens. Wir sind in Gottes Hand und nur er entscheidet, ob uns dieses oder jenes passiert. Das heißt nicht, dass wir vor allem Leid bewahrt werden. Jesus hat seinen Jüngern und auch uns vorhergesagt, dass wir verfolgt werden, dass wir Schläge bekommen und dass wir eventuell sogar wegen dem Glauben an ihn auch sterben müssen. Aber er verspricht uns, dass er uns nicht verlässt und dass auch nichts geschieht, was er nicht will. Jetzt komme ich zu den letzten Versen hier in dem Abschnitt. Und zwar ist jetzt die Frage, wie reagieren Petrus und Johannes auf dieses Verbot? Hören sie darauf oder halten sie sich nicht dran? Ich lese nochmal ab Vers 18. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nichts fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Petrus und Johannes stellen sich hier eigentlich relativ klar gegen die Anordnung der Obersten. Und auch später, ein Kapitel später, sieht man das nochmal, da kommen die Apostel dann alle nochmal vor den Hohen Rat und da sagen die denen, wir haben euch doch streng verboten, über Jesus zu reden, warum tut ihr es immer noch? Und da sagen die Apostel dann, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das hat mich ein bisschen so in einen Zwiespalt gebracht, weil ich mir gedacht habe, es gibt auch andere Stellen, in denen es ja auch heißt, wir sollen uns menschlichen Einrichtungen unterordnen und Gott hat ja auch die Obersten eingesetzt, dass sie uns regieren. Also wie ist das genau zu verstehen? Das ist ja irgendwie ein Spannungsfeld. Einerseits sollen wir den Obersten untertan sein und der Regierung, unseren Chefs. Andererseits sollen wir Gott gehorchen. Und ich denke, in manchen Situationen können wir beides tun, weil die Chefs oder die Obersten nicht entgegen dem entscheiden oder etwas tun oder von uns verlangen, was gegen Gott geht. Aber oft stehen wir vielleicht auch in der Situation, wo wir dann auf der Arbeit irgendwas tun sollen, wo wir sagen müssen, das kann ich nicht tun, das will Gott nicht oder das sieht er anders. Oder in der Schule oder auch wenn es gegenüber der Regierung geht. Und ich denke, wo wir da an die Grenze stoßen, da ist es dann wichtig, das zu tun, was Gott von uns möchte, was Gottes Wort sagt. Und das wird nicht einfach sein, weil es sein kann, dass es für uns persönliche Konsequenzen hat, dass wir dann keine Karrierechancen mehr haben, dass wir vielleicht unseren Job verlieren oder dass wir Freunde verlieren, dass wir irgendwie, ja, dass Beziehungen zerstört werden oder was auch immer. Ich denke trotzdem, dass wir dazu aufgefordert sind, uns zu Gott zu stellen in solchen Situationen. Trotzdem will ich euch natürlich ermutigen, in den Situationen, auch wenn sie schwierig sind, darin Gott zu bitten und ihn um Weisheit und Gnade anzuflehen, um diese Entscheidungen gut zu treffen, weil die manchmal nicht einfach zu treffen sind. Es gibt manche Situationen, wo man gefühlt nur zwischen Pest und Cholera wählen kann, wo man denkt, das ist beides total schlecht. Kann mir nicht vorstellen, dass die eine sowohl wie die andere auch Gott gefallen wird. Aber trotzdem muss man ja manchmal eine Entscheidung treffen. Und gerade dann ist es, denke ich, umso wichtiger, wirklich Gott, um seine Weisheit anzuflehen, dass er sie uns gibt, dass wir solche Entscheidungen auch treffen können. Jetzt will ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Also wenn wir in der Gelegenheit sind, von Jesus Zeugnis zu geben vor unseren Mitmenschen, ob jetzt in den Aktionen oder auch im ganz normalen Alltag, dann kann ich euch ermutigen, denn erstens ist Gott immer bei uns durch seinen Heiligen Geist und bestärkt uns. Und zweitens müssen wir nicht zwingend viele Worte machen. Es reichen manchmal auch ein paar Sätze, wo Gott durch das an den Menschenherzen wirken kann. Drittens will ich euch ermutigen, daran zu denken, dass das Evangelium der wichtigste Bestandteil unseres Zeugnisses ist, was wir den Menschen bringen können, weil es das ist, was die Leute wirklich zu Jesus bringen kann und erretten kann. Viertens, es ist wichtig, wirklich eine Beziehung im Alltag mit Jesus zu haben. Das ist der wichtige Punkt, dass wir unseren Glauben auch praktisch leben und nicht nur in der Theorie festhängen. Und fünftens sind wir in Gottes Hand und nicht in der Hand von den Menschen. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier durch Petrus und Johannes so ein Beispiel haben, wo wir sehen können, wie du Menschen befähigst dazu, ein Zeugnis zu sein, auch in solchen schwierigen Situationen, dass du Freimütigkeit schenkst und die richtigen Worte, dass du dabei bist mit deinem Heiligen Geist, dass wir auch nicht viele Worte machen müssen, sondern dass du derjenige bist, der wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass wir in den Situationen, in denen wir stehen werden, wo wir Zeugnis abgeben können vor den Menschen, dass wir ja, uns da auf dich verlassen, dass wir wissen, dass wir in deiner Hand sind, dass du uns Mut gibst, den Menschen auch klar das Evangelium zu erzählen und ihnen zu sagen, dass sie die Rettung durch dich brauchen, damit sie nicht verloren sind. Bitte, ja, wirke du da in uns, wenn wir am 31. in der Stadt sind oder auch dann beim Life is Morbus, dass wir mutig sind und dass du in uns wirken kannst und durch uns. Amen.